Jetzt läutet die schon wieder an. Ja, was willst du?
Hallo Yannick, ich habe vergessen, dir nochmal dich daran zu erinnern, dass wir heute Abend 8 Gäste haben. Und du musst unbedingt noch staubsaugen und kochen musst du auch noch. Dankeschön, ich hab dich lieb. Tschüss.
Aber einfach aufgehängt. Oh. Staubsaugen. Ich habe jetzt überhaupt keine Lust. Und kochen kann ich nicht einmal. Was soll ich jetzt machen? Einfach nur Spaghetti ist jetzt auch nicht so der Hit, wenn wir Gäste haben. Aber ich glaube, ich rufe meiner Frau nochmal an. Dann kann sie mir dann sagen, wann ich kochen soll. Hoffentlich nimmt sie schon wieder ab.
Hallo?
Ja, hoi. Du, was soll ich denn kochen? Ich habe doch keine Ahnung. Du weißt doch, dass ich nicht kochen kann.
Ja, also ich habe an Folgendes gedacht. Zur Vorspeise gibt es einen gemischten Salat mit hausgemachtem Dressing. Zum Hauptgang musst du bitte eine rosa gebackene Entenbrust machen mit einer Rotwein-Balsamico-Soße und dazu ein Risotto-Mayonnaise mit frischem Markgemüse. Und zum Dessert bitte Vermicelli mit selbstgemachten Mehring.
Oh, ja, also, aber, ja?
Also ich habe schon alles eingekauft und ich habe dir, das ist nicht schwer, ich habe den Zettel in der Küche hingelegt, wo ich alles aufgeschrieben habe, halte ich einfach an das, was da steht und dann kann nichts schief gehen. Dankeschön, tschüss.
Okay, ja, jetzt hat sie schon wieder aufgelegt. Jetzt kann ich mal in die Küche schauen, was sie denn da so aufgeschrieben hat. Aha. Boah, das klingt schon noch mega schwierig. Ich habe doch keine Ahnung. Was soll ich jetzt machen? Ich glaube, ich rufe einen Kollegen an, der wirklich gut kochen kann. Ja, das mache ich. Der Manuel, ich hoffe, er nimmt ab, der ist ein richtiger Profikoch. Ja, hoi Manuel. Hoi.
Hoi.
Hoi. Du, wie geht's?
Ja, du, mir geht's eigentlich super. Ich bin ein bisschen da, ein bisschen rumhängen. Nicht viel los. Wie geht's dir?
Wenn ich ehrlich bin, überhaupt nicht gut. Weißt du, meine Frau hat wieder Gäste eingeladen. Und ich sollte jetzt kochen für 10 Leute heute Abend. Weißt du, ich kann doch nicht kochen.
Nur für 10 Leute? Ja, aber komm, das ist doch nicht so eine Sache. Also, du, ich hätte Zeit, aber ich kann dir sonst auch helfen kommen, wenn du willst.
Boah, das wäre einfach mega lieb. Weißt du, ich bin ehrlich gesagt recht überfordert. Weißt du was, ich schicke das Rezept per WhatsApp und dann kannst du dich schon mal darauf vorbereiten. Ist das gut?
Ja, das ist perfekt. Cool. Mal, dann komme ich nachher zu dir. Komm mit dem Velo, hä?
Super, ja, dann bis nachher. He?
Bis nachher. Ich
bin recht froh, dass der jetzt kommt. Könnte allein, er würde nicht gut kommen. Hoffentlich kommt er bald. Gäste kommen eben heute Abend schon um 6 Uhr.
Boah, hier, Janik. Warte schnell. Brauch schnell 2 Minuten.
So
ich
streng.
Ich habe nicht mehr gewusst, dass das so ein Stutz drauf geht bei dir.
Ja, ja.
Ja, aber du, ich bin jetzt ja da, gell? Man macht ja etwas für seine Freunde.
Ja, das ist ja mega lieb, dass du mir da hilfst.
Du hast ja da schon ein bisschen vorbereitet. Cool. Ich habe auch noch 2-3 Sachen mitgenommen, dass wir gerade loslegen können.
Aha, bin ich mal gespannt.
Das Menü habe ich angeschaut. Wir starten doch gerade am besten mit dem Risotto, oder? Mhm. Den habe ich schon mal da. Schau. Und jetzt, schau, du kannst gerade mit den Zwiebeln anfangen, mit den Zwiebeln würfeln. Aber du kannst jetzt die einfach gerade rein tun. Gerade so.
Weil also so?
Ja, ja, natürlich. Weil für Zwiebeln würfeln habe ich da... Ich da, kannst du einfach ein paar rein tun?
Also so...
Ja, sind so Würfel, so, Zwiebelwürfel, ja.
So Würfel?
Ja, rein. Kannst du rein tun.
Aber ist das nicht komisch? Schmeckt das nachher nicht komisch?
Nein, das wenn kommt gut, vertrau mir. Weißt du, die kommen nachher schon wieder raus.
Aha, okay, ja dann. Ich habe ja nicht so viel Ahnung wie du. Zum Glück bist du da.
Eben, gell, darfst du mir schon vertrauen. Mhm. Ja, jetzt beim Anschwitzen ist das so ein Thema. Du hast ja nicht gerade... Boah, ja gut, ich bin ja mit dem Velo... Ja, Zwiebelschwitze, ja.
Nein, ist gut.
Okay, also, du nicht, hä?
Hey, aber Manuel, das ist doch mega grüßig.
Ja, du nein, aber das gibt so eine persönliche Note.
Also, das habe ich jetzt noch nie gehört.
Ja, du kannst mir vertrauen. Hey, das kommt gut, Janik, das kommt gut.
Aber also ich bin mal skeptisch, aber du.
Ja, macht weiter. He. Schau jetzt, beim Salzen ist wichtig, Janik, da muss man ein bisschen dezent dran gehen. Darfst du mal deine Hand da über die Pfanne richten, damit ich da schnell schaue, wegen dem Salz. Da einfach ein bisschen Salz. So.
Oh, aber da ist ja gerade eine ganze Hand voll.
Ja, jetzt kannst du die Prise einfach rein tun.
Das Ganze?
Ja, ja. Ja, man muss ja schon etwas schmecken, oder?
Okay.
Sehr gut. Jetzt kannst du da noch ein bisschen umrühren mit der Kehle. Mhm. Ja, das kommt gut. Jetzt ist es so, Janik. Wir müssen jetzt das Ganze ablöschen. Und da gibt es eigentlich zwei Varianten. Mhm. Man kann mit dem Feuerlöscher ablöschen. Das hinterlässt aber immer so einen faden Beigeschmack. Mhm. Ich habe da so eine Löschdecke. Mit der kannst du eigentlich auch mega gut ablöschen.
Hey, aber Manuel. Ist gut. Aber Manuel, jetzt warte mal. Also ich meine, ich kann ja überhaupt nicht kochen. Aber du kannst es ja noch viel weniger als ich.
Okay, du meinst... Weißt du
was? Geh du heim und ich brauche jetzt jemanden, der mir wirklich hilft, der wirklich gut kochen kann.
Okay.
Herzlich willkommen, André, jetzt hier auf der Bühne. Du merkst, du bist sehnlichst erwartet worden hier in Thayngen. Wir brauchen dich bei unseren Kochkünsten und ich glaube, viele von uns haben richtig darauf gewartet, auf diesen Talk heute Morgen, denn ein Vollblutkoch hatten wir noch nie zu einem Talk-Gottesdienst. Herzlich willkommen, André.
Danke vielmals. Danke, dass ich hier sein darf und euch von meiner Geschichte erzählen darf, was ich so erlebt habe. Ohne Gott, ohne Jesus und nachher mit Jesus und Gott.
Zuerst bleiben wir aber auch noch ein bisschen beim Kochen. Ich kann mir vorstellen, einige werden heute etwas früher Hunger haben aufs Mittagessen, aber keine Angst, es ist schon vorgesorgt draußen. Aber zuerst vielleicht ganz spontan eine Frage an dich, André. Du hast dieses Anspiel jetzt gesehen. Wo würdest du ansetzen bei diesen Männern, die sich so Mühe gegeben haben beim Kochen?
Also das Problem, was wir jetzt gesehen haben, ist mehrheitlich groß bekannt bei den Männern. Und das zeigt ja auch, dass die Produkte, die wir heute oder die ich heute herstellen darf, ja genau die richtige Lösung sind. Das sind Basisprodukte und da kann ich jedem empfehlen, jeder, der in eine solche Situation kommt, der braucht wirklich Best Chef, weil er ja der beste Chef am Herd zu Hause ist. Und so kann er eigentlich ganz entspannt und ruhig kochen, ob es dann 10 Personen sind oder 24 oder ob der Mann jetzt zum Beispiel seine Frau nur schnell überraschen möchte mit seinen Kochkünsten, dann ist doch Best Chef ein sicherer Wert.
Du hast das ganz schlau gemacht, ein Werbespot zum Anfang für deine Produkte. Wir kommen noch darauf. Aber vielleicht noch zwei Sätze mit diesem Ablöschen da. Kannst du da zwei, drei Sätze dazu sagen am Schluss noch?
Also Ablöschen ist ja wirklich gut. Also Sie müssen nicht den Lichtschalter betätigen zum Ablöschen. Es soll nicht dunkel werden. Es braucht keinen Feuerlöscher, es braucht keine Löschdecke. Man kann einen guten Weißwein nehmen für den Risotto zum Ablöschen. Oder man kann, wenn man jetzt kein Alkohol dazugeben möchte, kann man auch mit einem Most, mit einem sauren Most, den Risotto ablöschen und so seine Kochkünste vervollständigen.
Herzlichen Dank. Jetzt, du bist ja Aushängeschild und Produktentwickler, du hast es schon erwähnt, von Best Chef. Warum dieser Name und was steckt für eine Philosophie dahinter?
Also die Produkte sind entstanden ganz am Anfang von meiner Kochschule, habe ich gemerkt, dass viele Leute zu Hause ein Problem haben. Und zwar geht es dann um das Kochen. Wie könnte man das einfacher machen mit wenig Handhabung und trotzdem hat man Freude dabei. Wir haben dann uns Gedanken gemacht und die Leute im Kurs haben immer gesagt, ja, André, es wäre ja ganz toll, hätten wir solche Produkte wie du in deinem Restaurant. Du kannst dich einfach so locker bedienen und hast dann tolle Gerichte auf dem Teller. Das möchten wir zu Hause auch machen. Ich habe mich dann entschieden und habe ein paar Produkte entwickelt. Und das sind dann Produkte geworden, die das Kochen zu Hause entspannt machen und einfach in der Handhabung, dass es sicher eine hundertprozentige Genussgarantie auch dabei ist und man dann Genuss erleben kann und darf.
Wenn du für dich jetzt alleine privat kochst, bist du dann da 3 Stunden in der Küche, wie es alles perfekt ist? Oder was kochst du privat für dich zu Hause besonders gerne?
Also ich mache eigentlich ganz einfache Küche. Ich sage, was ich, ist gerade umgekehrt beim Sketch, ich sage meiner Frau, was ich gern hätte und sie steht dann in der Küche. Nein, das ist natürlich nicht so. Ich habe ja ganz eine tolle, liebe Frau. Und Gott hat wirklich gewirkt. Er hat mir eine Frau geschenkt, die nicht gerne kocht. Und das ist ja wunderbar. So können wir immer zusammen entscheiden, was möchten wir gerne. Und so koche ich einfach einfache Sache. Natürlich benutze ich auch gern meine eigenen Produkte. So habe ich in 3-4 Minuten ein ganz tolles Gericht fertig. Aber es ist nicht so, dass jetzt zum Beispiel ein Spitzenkoch dann zu Hause 3-4 Gänge kocht und alles von neu anfängt, sondern ganz einfache Küche. Und zum Beispiel ein Poulet Flügeli, sagen wir hier in der Schweiz, ist auch mal was ganz Gutes. Aber es kann ja mal sein, dass man eine Sweet- und Sour-Sauce dazu servieren möchte. Und dann rufe ich bei Best Chef an und dann habe ich meine Sweet- und Sour-Sauce.
André, wir beide kommen ja aus der Lebensmittelbranche. Du bist der Koch, ich war mehr für den Dessert zuständig. Ich habe einmal Konditor-Confiseur gelernt. Also wir haben eigentlich den gleichen Hintergrund, etwas Gemeinsames. Und doch ist etwas ganz verschieden. Wir haben es auch schon gehört im Anspiel, ich koche nicht gerne. Ich wasche lieber ab nachher, ich räume lieber die Küche auf. Wenn ich aber schnell etwas Gutes kochen könnte, dann könnte vielleicht die Freude am Kochen noch kommen. Und jetzt habe ich da etwas mitgebracht vom Best Chef, was du ja anbietest, als deine Produkte. Gourmet-Eierspätzli steht da drauf. Und jetzt Frage an dich, André, ich habe die jetzt. Was muss ich jetzt machen, dass da etwas Gutes daraus wird, möglichst schnell?
Ja, jetzt heißt es einfach am Anfang mal den Beutel öffnen. Und nicht gleich mit Karton und Plastik die Spätzle in die Bratpfanne geben. Okay. Ich persönlich habe nicht gerne angebratene Spätzle. Warum? Diese Spätzle, die angebraten sind, haben eine Kruste und können dann das Soßengericht nicht mehr so schön aufnehmen, dass ein Feuerwerk entsteht im Gaumen. Es sind aber 2 Lager. Angebratene Spätzle-Liebhaber, unangebratene Spätzle-Liebhaber. Aber ich würde jetzt dieses Paket öffnen, eine Bratpfanne, beschichtete Bratpfanne nehmen, 20 Gramm Butter, 1 Dezi Wasser, die Spätzle darin aufschwenken, bis das Wasser verdunstet ist und guten Appetit.
Ich hoffe, dass meine Frau auch aufgepasst hat. Ich werde es versuchen, aber nicht vor so vielen Leuten. Aber du hast in deiner Werbung auf der Homepage von der Firma geschrieben, hundertprozentige Gelinggarantie. Darauf freue ich mich.
Ja.
Jetzt gehen wir doch ein bisschen noch tiefer in dein Leben. Die erste Frage dazu, André, warum bist du eigentlich Koch geworden? Hat es da irgendwie ein Schlüsselerlebnis oder eine Initialzündung gegeben?
Also ich denke schon, das kommt von meiner Mutterseite, da ich ihr viel geholfen habe, auch in der Küche, weil wir so eine kleine Alpwirtschaft betrieben haben. Ja, da war dann Samstag, Sonntag sehr viel Betrieb und ich konnte da schon sehr früh mithelfen und ich denke, das war die Zündung für die Idee, ja, Koch wäre doch was zum Lernen.
Kannst du uns noch etwas mehr erzählen über deine Jugend? Wo und wie bist du aufgewachsen?
Also ich bin eigentlich in ganz armen Verhältnissen aufgewachsen. Wie gesagt, auf einer Alp. Meine Freunde aus der Schule, die kamen mittwochs nie zu mir, weil mein Schulweg war fast 2 Stunden lang. Und somit war ich eigentlich alleine mit mir beschäftigt. Natürlich auf der Alp, da wir hatten ein Pferd, wir hatten einen Hund, wir hatten Kühe. Das waren eigentlich meine Kollegen und Freunde, wo ich mich abgegeben habe. Und Elternseite, mein Vater habe ich nie gut kennengelernt, mein eigener Vater. Ich war dann mit einem Stiefvater aufgewachsen auf der Alp mit meiner Mutter. Und es war auch immer viel Streit und Ehekrach und Schläge und auch für meine Mutter, für mich. War nicht immer ganz eine einfache Sache. Und ja, meine Kindheit, kann man sagen, Kindheit in dem Sinn, mit Spielen und mit Freunden was unternehmen, das hat gar nicht stattgefunden.
Du hast gesagt, eher ein schwieriges Verhältnis zu deinem Vater. Wie war es denn zur Mutter? War es da umso enger?
Mit der Mutter kam ich ganz super aus. Sie war eine liebe Mutter, hat sich gut gekümmert um mich. Sie hat mir eigentlich die Liebe gegeben, die ich mir gewünscht hätte, auch von Vaters Seite. Und mit dir habe ich da einen engen Kontakt immer gepflegt, bis dann mit dem Stiefvater, das Ganze ging ja dann auch auseinander. Und ich ging ja dann in eine Kochlehre und habe sie dann auch finanziell mit meinem kleinen Lohn unterstützen können. Aber Hauptsache war, wir waren von meinem Stiefvater weg und mal weg von dieser Alp und konnten so das Leben neu ausrichten.
Du hast es schon erwähnt, du hast dann eigentlich eine steile Kochkarriere gestartet. Wie ist das gekommen oder was hat dich dazu angetrieben?
Ich habe mir eins geschworen, als ich so auf der Alp immer alleine war und ich gesehen habe, dass es Leute gibt, wo sehr viel Geld haben, Reichtum, materialistische Sachen. Ich habe mir einfach gesagt, ich werde nie, aber nie so arm sein wie meine Eltern. Das war die treibende Kraft. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht an einem super Restaurant. Und nach dieser Kochlehre hat es mich noch mehr motiviert. Ich wollte noch den Servicefachmann lernen. Habe ich auch gemacht in einem super Hotel in Zürich. Und mein Stolz war eigentlich, wenn Leute aus meiner Umgebung oder aus meiner Verwandtschaft, wo sich immer gefragt hat, warum will er immer so beruflich weiterkommen, das haben sie nicht ganz verstanden, weil ich war so ein Kind, ja, vielleicht hat man mit mir gar nicht so gerechnet und ich war eigentlich immer so ein wenig zweite, dritte Klasse. Und ich habe es genossen in Zürich, das war ein 5-Sterne-Hotel, und da konnten mich meine Verwandten gar nicht besuchen. Weil erstens hatten sie das Geld gar nicht dazu und zweitens wahrscheinlich die Kleider und das alles hätten sie nicht gehabt, mich zu besuchen. Und das war für mich eine tolle Befriedigung. Ich habe dann das Servicefachmann auch gut abgeschlossen und habe mich so dann immer wieder weitergebildet und wurde dann eigentlich sehr früh selbstständig.
Ich habe mir sagen lassen, es gibt eine sogenannte Gourmet-Bibel, nach der die Spitzenköche benotet werden. Und ich habe von dir gelesen, dass du von 20, du kannst mich korrigieren, 20 Punkte ist das Maximum. Ich habe mir sagen lassen, das erreicht niemand. Und du hast 17 Punkte davon bekommen. Stimmt das?
Das stimmt, ja.
Was hast du denn da gemacht oder wie wird denn da benotet, dass du diese Punkte bekommen hast?
Also erstens muss man wirklich mit Liebe kochen und Freude am Beruf haben. Das habe ich ja gehabt. Und man muss offen sein für Neues. Ich habe Kochbücher gelesen, mich weitergebildet. Natürlich, je weiter das man getrieben hat und weitergekommen ist, und angefangen habe ich mal mit 15 Punkte, das war mal der Einstieg, das war eigentlich schon sehr, sehr viel. Und dann kam der 16. Punkt, man hat sich weiterentwickelt. Das Team ist natürlich auch immer um einen herum gewachsen. Man hat mit der Zeit, mit 17 Punkten hatte ich eigentlich nur Leute um mich, die mich auch blind verstanden haben. Weil bei einer 17-Punkte-Küche, ja, da sind sie in einer anderen Sphäre. Sie denken anders, das hat nichts mehr so viel zu tun mit ganz normalem Kochen. Es braucht aber immer die Basis, die braucht es, um so weit hochzukommen. Aber es braucht dann auch wirklich ein Team. Man kann das nicht als Einzelspieler machen. sehen, aber man ist Vorbild, man geht voraus, man ist der Erste am Morgen, der im Betrieb ist und ist der Letzte, der wahrscheinlich den Betrieb wieder verlässt, weil die Kunden ja für x-hundert Franken haben sie gegessen und sie haben ja natürlich auch das Anrecht dann, dass der Chef auf Wiedersehen sagt. Und das ist dann meistens 12 in der Nacht, 24 Uhr oder 0.30 Uhr.
Eine intensive Zeit, beeindruckend. Und nachher, André, hast du noch einige Jahre lang, ich blende das Bild ein, auch ein eigenes Restaurant geführt. Wie bist du dazu gekommen?
Also das Restaurant, ich habe einen guten Bankfreund gehabt, der wohnte in Bischofzell. Ich wohnte da noch in der Stadt St. Gallen. Und wenn ich den Freund besucht habe, bin ich immer bei dem Restaurant vorbeigefahren. Und ich habe immer gedacht, Mann, das wäre vielleicht ein Restaurant. Das, so ein Restaurant wünsche ich mir. Wir haben dann miteinander geredet und der Bankkollege hat dann mal gesagt, ja, weißt du was, wir finden mal raus, wem dieses Haus gehört. Und wir haben das gemacht und ich habe mich dann hingesetzt und habe ihm einen Brief geschrieben, dass wenn er mal, also ich möchte mich nicht aufdrängen, aber wenn er mal irgendwie einen Gedanken hat, dass er in seinem Betrieb einen neuen Pächter, sagt man dem, sucht oder Mieter, dass er vielleicht an mich denkt. Ich habe lange nichts mehr gehört. Eines Tages in dem Restaurant, wo ich ja geführt habe in der Stadt St. Gallen, war so viel zu tun über den Mittagsservice und am Ende von dem Mittagsservice kommt mein Chef der Service daher und legt mir eine Karte in die Küche und sagt, das habe er noch gefunden auf einem Tisch. Und das war der Besitzer dieses Hauses. Hat sich aber nicht erkenntlich gezeigt oder bemerkbar gemacht. Danach kam ein Brief und ich habe gedacht, jetzt kommt eine Absage. War aber ein Brief, der drin stand, diese Angelegenheit würde ihn sehr interessieren und man müsste das mal an einem runden Tisch miteinander besprechen. Ich wurde dann eingeladen und das war für mich auch ein Erlebnis in einem Büro, wo sich wahrscheinlich die Reichen von den Reichen noch treffen. So Ledersessel, alles genietet, Eichenholz, alles massiv. Langer Tisch, er saß oben, ich saß unten, brauchte bald ein Megafon, um miteinander zu kommunizieren. Aber es hat funktioniert. Aber was ich nicht gewusst habe, am Ende sagt er zu mir, Herr Heiniger, ich möchte die Ilge Ihnen als Pacht übergeben und ich denke, Sie sind ein guter Mensch. Und ich habe ihn gefragt, ja, wie kommen Sie darauf? Dann sagt er sei leidenschaftlicher Jäger und der Jagdhund von ihm liege unter dem Tisch. Und wenn der ruhig bleibt, dann ist das Gegenüber in Ordnung. Das war eine Episode, wo ich mir gedacht habe, am besten nimmst du immer eine Wurst mit. Man weiß ja wirklich nie. Und so kam ich dann wirklich zu dem Haus und war wie eine Sohn-Vater-Verbindung. Er hatte viele Vorgänger, die hatten keinen Erfolg. Und ich konnte auf dem Haus einen Erfolg nach dem anderen feiern. War wirklich erfolgreich, war ein wunderbares Haus. Und es hat auch Spaß gemacht, weil ich wusste, nach 10 Jahren, also ich war im Ganzen 24 Jahre auf dem Haus, und hatte dann am Schluss die letzten 10 Jahre einen Vertrag in der Tasche am Grundbuchamt eingetragen, einen Kaufvertrag. Also ich konnte dieses Haus erwerben, ohne dass mir jemand noch in den Weg steht.
Ja, das wäre noch manches wahrscheinlich dazu erzählen für diese Zeit, die du da hattest, auch in diesem Restaurant. Wir könnten sagen, beruflich auf der Überholspur, aber wie lief es dir privat?
Ja, privat ist dann so eine Sache. Man hat Erfolg im Beruf. Und heute weiß ich, hätte ich in meiner erfolgreichsten Zeit Gott gekannt oder Jesus, ich wäre wirklich noch erfolgreicher geworden. Ich habe völlig falsche Prioritäten gesetzt. Für mich war noch mehr Erfolg, noch mehr Reichtum, mehr Materialismus. Und dementsprechend, ich sage es halt immer so ganz locker, je mehr Geld du hast, je mehr anziehend oder sexy bist du für das Gegenüber. Und ich hatte dann wieder eine Lebenspartnerin, die hat mitgeholfen in dem Restaurant, war auch gut ausgebildet. Nach 7 Jahren hat man dann das Gefühl gehabt, du weißt du was, wir haben uns auseinandergelebt, das ist der tolle Spruch, wo man ja immer wieder hört. Okay, wir gingen auseinander, da hatte ich ja mehrere Restaurants, an den Spitzenzeiten hatte ich 5 Restaurants, dann haben wir uns entschieden, okay, du übernimmst den Laden, ich übernehme den Laden, mach da weiter, kam neue Lebenspartnerin und ja, so bleibt eigentlich das Private, am Ende bleibt nichts viel übrig. Weil es sich nicht fundiert, es ist immer auf Reichtum, auf noch mehr, gibt ja vielleicht noch was Schöneres, was Neueres, was Besseres. Und man ist immer auf der Suche. Und das war völlig falsch.
Und Gott hat dann in dieser Phase oder bis dahin überhaupt keine Rolle gespielt oder doch irgendwo?
Nein, Gott hat keine Rolle gespielt. Inzwischen weiß ich ja, wir haben einen lieben Gott. Und der hat mir überhaupt nicht reingeredet. Hat mich machen lassen. Ich habe ganz gute Freunde, wo ja im Glauben standen. Und ich wurde bei denen zu Hause eingeladen. Ich habe auch immer gemerkt, bei denen zu Hause ist wahnsinnig eine Zufriedenheit, Ruhe, Wärme. Das ist mir immer aufgefallen. Ich bin dann wieder raus in meinen Alltag, dann kam wieder der Wind, das Kühle, das Macherische. Und sie haben mich oft mitgenommen an evangelisatorische Anlässe. Ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Ich habe Zeugnis gehört und meine Idee war immer, die haben schon Glück.
Noch eine ganz kurze Frage, bevor wir dann ein Timeout machen. Du bist dann 50-jährig geworden und hast dir selber ein Geschenk gemacht. Was war das für ein Geschenk und warum war das Geschenk dir so wichtig?
Also das Geschenk, warum ich mir mit 50 einen Generalcheck oder Gesundheitscheck wünschte oder schenkte, alle haben mir abgeraten, sogar mein langjähriger Hausarzt hat gesagt, André, bei dir stimmt alles, komm du in ein paar Jahre wieder, das brauchst du alles nicht. Ich habe darauf bestanden, weil ich hatte da so viel Neues entwickelt. Ich hatte eine Produktionsfirma, ich hatte dann das Restaurant gekauft, dass es nachher mein eigen war. Und da hatte ich schon das Gefühl, ja, also jetzt möchte ich auch mal wissen, wie geht es eigentlich meiner Gesundheit? Ohne Beschwerden. Ich war noch Skifahren in den Skiferien auf 3500 Meter, kein Problem. Was ich aber merkte, dass ich immer schnell müde war. Aber ich denke, ja, viel Arbeit, dann Skifahren, frische Luft, macht müde. Nachmittags 3 Uhr schnell hinlegen, nach 2 Stunden wieder topfit. So war das auch. Und ja, jedenfalls habe ich dann der Untersuch machen lassen, der Arzt hat sich dann überreden lassen und auf einmal heißt es, André, wir haben was festgestellt am Herzen, aber das ist nichts Schlimmes, keine Symptome, aber mach eine Herzkatheteruntersuchung im Kantonsspital St. Gallen. Das habe ich dann auch gemacht und der Professor Dr. Ricklin, mag mich gut erinnern, sagte noch zu mir, Herr Heiniger, wir haben alles besprochen, aber bei Ihnen trifft der Fall ein, Sie haben wahrscheinlich eine ganz kleine Verengung, die angegeben hat beim EKG, Sie selber aber gar nichts merken. Und das beheben wir in dieser halbstündigen Sitzung mit der Katheteruntersuchung, Herzkatheteruntersuchung. Und wir beheben das auch gleich in dieser Sitzung und dann ist das wieder alles in Ordnung. Nach einer halben Stunde kam er zu mir, hat gesagt, Sie haben super mitgemacht, danke vielmals. Er schaue sich schnell den ganzen Film an am Computer und werde mir dann gerade mitteilen, was los ist. Dann ist er dann zurückgekommen und sagte, Heiniger, wir haben doch alles miteinander besprochen. Und das löst bei einem so ein komisches Gefühl aus. Warum sagt er das schon wieder? Und da habe ich ihm gesagt, ja. Und dann sagte Heiniger, ich sage es Ihnen direkt, weil es steht wirklich schlimm um Ihr Herz. Ihre Lebenserwartungen sind zwischen 7 bis 10 Tage Und dann wird ihr Herz einfach abstellen. Da habe ich gedacht, ja, das ist nicht möglich. Dann sagt er zu mir, Sie haben auf der rechten Seite einen 100%igen Verschluss in einer größeren Arterie und dies müsste eigentlich ein Herzschaden, also Herzinfarkt mit Herzschaden ausgelöst haben. Und Sie haben gar nichts gemerkt. Sie haben in der Mitte einen Verschluss von 75%, auch wieder größere Arterie. Und dann kommt der Hammer auf der linken Seite, 95% geschlossen und der geht zu in den nächsten 7 bis 10 Tage. Und dann haben Sie einen Herzstillstand und man kann Sie nicht mehr reparieren oder zurück ins Leben holen.
Kannst du in 2, 3 Sätzen sagen, wie es dann, weil es ist ja eine Riesengeschichte, aber wie ist dann weitergegangen? Was waren die Folgen davon?
Also ich bin dann gar nicht mehr ins Geschäft gekommen, musste das alles den Leuten überlassen, die da wirkten. Ich kam in die Herzklinik Herzlanden in Zürich, bekam einen 5-fachen Bypass, habe das aber alles gut überlebt und fühlte mich als wirklich der King. Und nachher ging es dann in die Reha und habe mich eigentlich auch gut erholt, bis sich dann mein Arzt noch eingeschaltet hat und hat mich gefragt, du André, wie geht's dir eigentlich? Und ich habe ihm gesagt, du Paul, mir geht's super gut. Und ich bin mega stolz auf mich. Andere, ich mache so eine Herzoperation und andere gehen Zahnstein entfernen. Das war so mein Spruch. Und er sagte dann zu mir, das gefällt mir nicht. Und ich dachte noch, ja, gefällt dir nicht. Ich habe alles gut überlebt, überstanden, bin wieder voll da. Und dann hat er mir eine Frage gestellt und hat gesagt, wann willst du dieses alles verarbeiten? Und dann hat sich wirklich dann die Psyche gemeldet und ich war 1,5 Jahr weg vom Fenster und es ging mir so schlecht, dass ich der Sinn für mein Leben verloren habe. Und ich habe dann auch das ganze Restaurant, mein ganzes Imperium wurde zerschlagen, ging alles kaputt. Und weil da waren auf einmal so Machtspiele dabei, weil da ging es um sehr, sehr viel Geld. Und ja, ich konnte nichts dagegen tun. Und das war dann das Ende von meiner erfolgreichen Geschichte.
Ich schlage vor, dass wir hier jetzt dieses Timeout machen. Es war bewegend, was wir am Schluss noch gehört haben. Zum Glück hatten wir noch ein kurzes Timeout. Aus gesundheitlichen Gründen musstest du ja aufhören mit dem Restaurant. Dann auch diese schwierige Situation mit dem Verkauf des Restaurants. Und dann hast du ja nur noch 2 Koffern gehabt. Und du warst ja völlig am Ende, auch innerlich völlig in einem Loch. Was hast du da gemacht oder wohin gingst du mit diesen 2 Koffern?
Also wenn man sowas erlebt hat, dann hat man sicher nicht das Bedürfnis, in der Ortschaft oder in dem Kanton zu bleiben. Ich hatte das Glück, dass ich eine Schwester hatte im Kanton Aargau und dort hatte ich dann auch ein Zimmer beziehen können, weil ich hatte ja wirklich gar nichts mehr und war dann unterwegs mit meinem letzten Auto, was ich noch gehabt habe, mit 2 Koffer dabei und auf der ganzen Strecke hatten das Auto auch noch Totalschaden, Motorschaden bekommen. So hatte ich dann am Ende wirklich noch die 2 Koffer. Ich wurde dann abgeholt von meinem Schwager. Ich kam bis Winterthur, nähe Winterthur kam ich mit meinem eigenen Auto noch. Jedenfalls, das hatte ich dann auch nicht mehr und so bin ich dann bei meiner Schwester gelandet. Und was ich aber noch hatte, war meine Rezepte für die ganze Produktentwicklung. Nur brauchte ich natürlich weiter eine Produktionsstätte. Habe ich dann auch gefunden und konnte mich so dann ein wenig über Wasser halten.
Das waren ja unglaublich schwere Zeiten, auch schwere Jahre. Gibt es so einen Punkt, wo wieder neue Hoffnung geschöpft hast, also ein bisschen Licht wieder, ein bisschen Horizont?
Ja, eigentlich wollte ich ja mit meinem Leben abschließen. Ich habe mir dann gesagt, okay, mit 50, wenn du über 50 bist, solltest du eigentlich ja das, was du erreicht hast, genießen. Und ich hatte dann mit 50 alles verloren und somit auch den Sinn fürs Leben. Und ich hatte dann einfach das Bedürfnis, ich gehe in eine Kirche beten. Warum auch immer, hatte ich früher nie. Ich habe ja auch sonntags immer gearbeitet. Und ich habe dann in Sur, im Kanton Aargau, gibt es eine Kirche auf einem erhöhten Hügel, sage ich mal. Da war ich immer mit dem Velo, habe ich mich abgelenkt und war Velofahrer am Sonntag. Da ging ich in die Kirche, aber erst um 15.00 Uhr oder 3:30, wann niemand mehr da war. Weil ich wollte einfach alleine sein. Und ich habe gebetet, dass ich wieder Kraft bekomme und dass es einfach weitergehen darf. Und da bekam ich eines Tages ein Telefon aus der Ostschweiz. Da waren wieder die gläubigen Freunde am Telefon und hat sich mal erkundigt, wie es mir geht, was ich mache. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, es geht mir einigermaßen gut und ich gehe auch jeden Sonntag in eine Kirche. Dann war ein Moment still und später hat sie mir dann gesagt, sie hat einfach gedacht, hoffentlich geht er in die richtige. Ich habe ihr dann erklärt, in welche Kirche ich gehe und was ich auf einmal hörte ich so Predigten auf YouTube. Gott sei Dank die richtigen. Und da hat Gott schon eingegriffen. Ich hatte ja keine Ahnung. Und sie machte mir dann den Vorschlag, möchtest du nicht einen Glaubensgrundkurs besuchen? Da habe ich gedacht, Glaubensgrundkurs? Ist ein wenig anders als Kochkurs. Ich gehe mal hin. Ich habe nichts zu verlieren. Ich gehe hin und ging in den Glaubensgrundkurs. In 6 Abenden war das in Küttigen bei Dr. Professor Armin Murhofer in seiner Stube. War für mich natürlich schon ein wenig komisch. Da sitzen einfach so, vielleicht waren es 8 oder 10 Leute, haben sich da versammelt und ich wurde auch sehr stark erzogen, wenn du irgendwie von Sekten hörst oder du Fischli siehst oder Zeugen Jehovas, Achtung, dann haben bei mir alle Alarmglocken geläutet. Ja, ich ging dann in den Glaubensgrundkurs und ich habe da gehört, das erste Mal in meinem Leben habe ich gehört, was das Kreuz bedeutet. Und ich habe gut zugehört. Ich denke, das ist eine Stärke von mir. Ich war dann am 6. Abend da. Ich habe alles verstanden. Und ich habe gewusst, wenn ich jetzt nicht meinen Rucksack, der voll von Zielverfehlungen, also gleich Klammer, Sünde ist, den muss ich deponieren, und zwar bei Jesus Christus. Und was er alles getan hat für uns, und er für uns gestorben ist, das habe ich in dem Glaubensgrundkurs begriffen. Und ich konnte den Raum nicht mehr verlassen. Ich habe am letzten Abend ging ich zum Armin Mauerhofer und habe gesagt, ich brauche unbedingt einen Termin. Ich möchte mein Leben umkehren. Ich möchte ein Leben mit Jesus gehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Meine Bekehrung war am 13. Dezember 15, 16, im Jahr 16 habe ich mich taufen lassen. Das war für mich ein Muss. Ich konnte kaum erwarten, dass ich getauft wurde. Und im Jahr 1. Dezember haben wir dann geheiratet, habe ich meine Frau gefunden. Und das war eigentlich der Schlüssel. Und das war ja noch so lustig heute beim Eingang. Ist mir wieder was aufgefallen und da steht Grundkurs des Glaubens. Und das war mein Schlüssel. Das war mein Schlüssel, dass ich zu Gott und Jesus Christus gefunden habe. Und sowas spricht mich sofort wieder an, weil ich genau weiß, wäre ich nicht in dem Glaubensgrundkurs gewesen, hätte ich den Weg nicht gefunden. Hätte ich nicht alles verloren, hätte ich den Weg zu Jesus Christus und Gott nicht gefunden. Weil ich war dann so ein Typ, habe dann das wieder alles überlebt und habe gesagt, hast du gut gemacht. und ich wäre wieder weitergegangen in meinem alten Leben. Aber ich brauchte das wahrscheinlich, oder heute bin ich fast sicher, dass ich alles verloren habe und nur so, durch diese Gnade, habe ich Jesus gefunden.
Was du jetzt gerade gesagt hast, freut mich natürlich sehr. Aber darf ich noch ein bisschen nachfragen? Das ist noch interessant. Du hast gesagt, ich habe das Kreuz zum ersten Mal verstanden. Was war denn, du hast kurz schon was gesagt in ein, zwei Sätzen, aber was war es, was du sagst, ha, das habe ich jetzt verstanden am Kreuz?
Ich habe verstanden, dass ich meine Zielverfehlungen, Klammer auf, Klammer wieder geschlossen, Sünde, dass ich die deponieren kann. Dass ich Sündenvergebung, alles, was ich falsch gemacht habe und in Zukunft auch noch falsch machen werde, weil ich bin kein Perfektionist, wird Jesus mir vergeben. Wenn ich meine Sünden ihm immer wieder oder Zielverfehlungen immer wieder erzähle, mit ihm das kommuniziere, werde ich Vergebung bekommen. Das habe ich kapiert. Ich habe kapiert, dass er unsere Zielverfehlung mit seinem Blut hat er die gewaschen. Er ist für uns, also für mich, ans Kreuz gegangen. Eigentlich hätte ich da hängen müssen und diese Qualen erleiden müssen. Er hat's für mich getan, für uns getan. Und das habe ich verstanden. Ich hatte gar keine Ahnung von dem Kreuz. Bis dahin. Ich habe das schon, viele Leute tragen ja ein Kreuz um den Hals, man sieht es am Berg. Ja, das sind so Symbole. Aber richtig verstanden, was Jesus Christus in Golgatha für uns getan hat, habe ich nur in dem Glaubensgrundkurs verstanden. Und hat bei mir einfach wie ein Lichtschalter Klick gemacht, dass ich ja eigentlich total falsch gelebt habe. Und dass ich mein Leben wirklich anders leben muss. Sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft. Das war wirklich die Schlüsselposition. Das kann ich wirklich jedem empfehlen. Und ich kann wirklich auch versprechen, es tut nicht weh. Man kann in einen Glaubensgrundkurs gehen, sich seine eigene Meinung, da war ich immer ganz penibel, ich mache mir meine eigene Meinung. Wenn ich was nicht verstanden habe, ich habe nachgefragt. Ich war wahrscheinlich ein Teilnehmer, der man nicht so vielleicht so gerne hat, weil der fragt zu viel. Das war mir egal. Ich wollte Bescheid wissen und das wurde mir sensationell, wurde mir das erklärt. So, dass ich das auch begriffen habe. Die haben ja auch gestaunt da in dem Glaubensgrundkurs, dass ich schon mit einer Bibel daherkomme. Und die habe ich einmal geschenkt bekommen von den gläubigen Freunden in der Ostschweiz. Und die Bibel, lustigerweise, die ist mit mir mitgekommen. Bei meinem ganzen Erlebnis, ich habe viel weggeworfen, viel. Diese Bibel hat den Weg gefunden in meine Koffer. Und ich habe angefangen, in dieser Bibel zu lesen. Ich habe zwar nicht viel verstanden, wahrscheinlich auch, wie es vielen Leuten geht. Ich kann es nicht begreifen, warum Gott so viel Leid zulässt. Das war immer, höre ich auch oft heute von Leuten, wo sagen, ja, aber André, ein liebender Gott, wo es lieb meint mit uns, aber schau mal alles ringsum. Und wenn man aber das den Leuten wirklich professionell erklären kann, warum das so ist, kann man das begreifen und verstehen.
Noch eine Sache würde ich dich gerne fragen. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als du erzählt hast. Du bist jeweils in die Kirche gegangen, in Suhr, aber erst am Nachmittag, als niemand da war. Und jetzt durfte ich ja schon mehrere Male in der FEG Aarau predigen und du bist mir mit deiner roten Brille, ich habe dich nicht gekannt, immer aufgefallen. Schon mehrere Jahre immer, ziemlich vorne sitzt der. Sag uns doch kurz, wie hast du denn die Gemeinschaft zu den Christen gefunden?
Also nach dem Glaubensgrundkurs war es ja so, wie geht's weiter? Und ich habe dann den Weg gefunden in die FEG Aarau. Das Domizil war da Schönenwert. Und ich ging dann da in den Gottesdienst. Und ich wurde herzlich aufgenommen, begrüßt. Wahrscheinlich hat man auch schon wieder gesagt, wie du auch sagst, der mit der roten Brille, das ist ein neuer. Jedenfalls bin ich da hochgestiegen. Für mich war alles ein wenig fremd. Ich kenne ja die Kirchen als Kirche solches. So, aber dass man da in ein Gebäude geht, dann geht man diese Treppen hinauf, dann gibt es da Kinderhütte, habe ich dann gehört. Und Da gibt es eine Spielgruppe und oben ist in der Gottesdienstsaal. Das war, ich wurde herzlich aufgenommen und ich laufe beim Büchertisch vorbei und ich sehe da Bücher mit so viel Fischli. Habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein, weil mir wurde eingebläut, André, du bist da in was ganz Komisches reingerutscht. Ich musste dann auch ausziehen von meiner Schwester Seite aus, weil das ging nicht. Ich bin da in eine Sekte gerutscht und das ist nicht gut. Und da kam mir wieder der Gedanke von meiner Mutter, Fischli, heieiei. Habe ich da jetzt wirklich was falsch verstanden? Und konnte mich aber dann beruhigen. Ich habe ja dann die Predigten wieder gehört und gewusst, mein Weg ist der richtige. Und ich habe dann so Hunger bekommen. Also wenn ich am Morgen aufstehe, ich muss, und zum Glück habe ich auch eine gläubige Frau, machen wir stille Zeit zusammen. Und das ist auch so lustig, wenn ich da ja das schnell zeigen darf. Zeit mit Gott ist was Wunderbares und das nutze ich. Also ich gehe heute nicht am Morgen aus dem Haus, ohne dass ich mit Gott geredet habe. Und ich möchte kurz, wenn du mir das erlaubst, noch was mitteilen. Ich habe einen guten Spruch gelesen und der stammt nicht von mir, der stammt von Roger Liebi. Und er hat mal geschrieben, wer Gott vor dem Lesen im Gebet um Hilfe für das Verständnis seines Wortes bittet, wird Wunderbares erleben. Als ich das gelesen habe, hat mir das auch die Augen geöffnet wieder. Bete vorher. Das kann innerlich sein, das kann zusammen sein. Aber das, was ich dann in der Heiligen Schrift lese am Morgen, dass ich das verstehe, dass Gott mit mir redet. Und wenn ich ja einfach mal dahin schaue und schaue jetzt gerade zum Beispiel, bin ich jetzt gerade Psalm 118 wurde ich hingeführt. Und wenn ich Psalm 118 so lese, dann redet Gott zu mir. Das spüre ich so. Er redet nicht, hoi André, bist du gut, hast du gut geschlafen oder schön bist du da. Er redet, er führt mich mit der Heiligen Schrift in der Bibel. Beim Lesen habe ich Kommunikation mit Gott. Und ich bin heute so fest überzeugt, würde ich nicht in der Bibel lesen, würde Gott mit mir nicht reden. Punkt. Ich muss zu ihm kommen. Ich muss mit ihm reden. Er wartet auf mich. Und ich habe schon oft ganz verrückte Situationen, auch jetzt, wo ich im Glauben stehe, ist mein Leben nicht einfach rund. Ich vielleicht schon, so von der Postur. Aber es gibt immer wieder Schwierigkeiten. Aber ich werde durch diese Schwierigkeiten getragen von ihm. Ich kann zu ihm kommen und sagen, helf du mir. Und ich spüre das auch, dass er da ist, mich begleitet, mich führt und ich dann einfach so wie durch das finstere Tal nimmt er mich mit und hält mich. Und mein Part ist nur, ich soll ihn nicht loslassen, sondern festhalten. Das kann ich jedem empfehlen. Und ich sage es nochmal gerne, ohne Bibel lesen habe ich keine Kommunikation mit Gott.
Darf ich da auch kurz noch nachfragen, so ganz praktisch? Du bist ja noch voll im Leben und beginnst den Morgen mit Bibel lesen. Wie lange geht das? So 3 Minuten, 4 Minuten? Da ist ja Stress nachher. Wie bringst du das auf die Reihe? Wie läuft das ganz praktisch?
Nein, nicht so lange. 3 Minuten, ja. Manchmal passiert so, das kann eine Stunde sein. Das kann nach 45 Minuten sein, es kann 30 Minuten sein, aber 30 Minuten sind es sicher immer. Es kann aber auch passieren, dass mich das so fasziniert, dass es noch länger wird. Dass ich auf einmal vom Neuen Testament bin ich auf einmal beim Alten Testament. Es fasziniert mich einfach. Ich lese, da, der rote Faden, der begleitet mich immer. Ich will wissen, was hat Israel erlebt? Was hat Israel mit Gott erlebt? Wenn ich ja als Koch mir das vorstelle, 40 Jahre Wüstenwanderung und die hatten Wasser, die hatten immer genug zum Essen. Was muss dafür ein Koch am Werk sein? Ich meine, das waren ja x-tausende, Millionen Leute. Nicht nur 12 Personen kommen zum Nachtessen. Mhm. da bekommen wir ja schon Schwierigkeiten, habe ich gehört. Ja. Aber das ist schon ja eine halbe Stunde. Und diese Zeit, die nehme ich mir. Auch ich nehme ja auch eine Stunde Zeit. Mhm. Und ich schalte das Nattel ab. Mhm. Von mir aus kann da geschäftlich was kommen und es ist sehr dringend und so. In der stillen Zeit hat das keinen Platz. Mhm. Da habe ich Zeit mit Gott. Mhm. Lustigerweise, das steht ja auch auf meinem Bibellese. Büchlein, wo ich habe, wo ich auch geführt werde, wo ich weiß, was ist an der Reihe. Und was mich auch sehr, sehr begeistert hat und mich immer wieder freut, ich war ja dann in einer Sommerbibelschule, war ich jetzt schon zweimal, und das ist mega interessant. Also, ja, heute ist das eigentlich mein Kochbuch.
Trotzdem möchte ich nochmals nachfragen. Nimm mir das nicht übel. Also du machst plötzlich einmal ein oder zwei Stunden Bibel lesen, aber du musst doch in die Küche, wir arbeiten, haben unsere Zeit. Bist du da nicht zu spät in der Küche, wenn du plötzlich erst zwei Stunden später kommst?
Also ich habe jetzt noch ein gnädiger Chef, meine Frau. Komme ich mal zu spät? Ja, kommt sie auch zu spät. Wir helfen ja einander. Und wenn jetzt zum Beispiel ich jetzt ein Mitarbeiter wäre, der muss genau dann pünktlich da sein in der Stelle und ich muss doch wirklich fähig sein, oder Gott hat mich ausgestattet mit einem Hirn, dass ich ein Zeitmanagement entwickeln kann, dass ich Zeit finde für Gott. Ob ich dann am Morgen, vielleicht stehe ich dann am Morgen noch eine Stunde früher auf. Aber eines kann ich dir sagen, Matthias, wenn ich das nicht mache, mein Tag wird auf Schweizerdeutsch verschissen. Also der Tag auf Hochdeutsch, er wird nicht gut. Weil das Fundament fehlt. Ich kann dir auch sagen, ich habe in den letzten Tagen, ich habe schon viele Zeugnisse gegeben und jedes Mal werde ich angefeindet. Und da passieren Sachen, die kann man sich gar nicht erklären. Und das wäre auch wieder dieses Mal so, ob dann eine Maschine nicht richtig funktioniert. Oder warum passiert jetzt das, war noch nie passiert. Zum Beispiel, das sind dann einfach so wie Stolpersteine. Willst du immer noch Zeugnis geben? Jetzt, schau mal, hast du wieder keine Zeit? Und da geht's dann um Zeit. Ganz ein kurzes Beispiel. Am Freitag bekommen wir immer die ganz große Bestellung von unserem Hauptkunden. Am 10 Uhr kommt die rein, elektronisch. Dieses Mal war nichts gekommen. Und das hat uns einen Tag Zeit gekostet. Also man hat mich so gedanklich probiert zu steuern. Komm, sag doch den Talk ab, dann gehst du gescheiter arbeiten, dann hast du den Tag wieder drin. Und da bin ich immer auch auf der Hut.
Sehr schön. Wenn man Zeit für Gott investiert, bekommt man es mehrfach zurück. Wir kommen zum Schluss noch eine letzte Frage, die du kurz beantworten darfst. Das Thema ist ja vom Ruin zum vollen Genuss. Was bedeutet für dich heute voller Genuss?
Also voller Genuss, gesamtheitlich Genuss erleben. Ich habe Jesus Christus gefunden. Ich habe Gott gefunden. Ich habe meine liebe Frau gefunden. Ich habe materiell das, was ich brauche zum Leben, aber ich habe Ruhe und Zufriedenheit gefunden. Ich war lange Zeit nach dem Zusammenbruch wie ein Flüchtiger. Ich war nur auf der Flucht, Stress, Hektik, Elend. Heute geht's mir wunderbar. Ich darf wirklich an einem ganz ruhigen, schönen Ort wohnen. Wir haben die Zufriedenheit zusammen. Mit dem Glauben, mit Jesus Christus, mit Gott, mit der Heiligen Schrift. Ich denke, das alles ist jetzt mein persönlicher, gesamter Genuss. Was früher hat das diese Stelle eingenommen, Materialismus, Erfolg, man wollte überall dabei sein. Und heute, das fand ich ganz gut, mal das Handy ausschalten oder Internet mal kappen. Ich sage oft auch zu meiner Frau, jetzt schalte ich mal das Handy aus. Natürlich, mein Handy ist meine Bezugsperson mit dem Geschäft und so. Aber oft sage ich auch so, fertig. Einmal will man einfach ein wenig stille Zeit auch für sich. Ich sage nicht, man muss immer dann gerade wieder Bibel lesen, aber mal für sich Zeit nehmen, für seine Frau, was miteinander machen, was miteinander erleben und nicht immer nur, man ist nicht nur immer getrieben. Das war ich früher. Da, zum Erfolg, noch mehr. Das hätte nicht aufgehört, das bleibt dann. Und was kann ich dann am Ende? Das habe ich ganz gut verstanden. Ich wollte immer reich sein. Ich habe viel erlebt. Ich musste mir nie Gedanken machen, möchte ich ein Auto kaufen für 50 oder 100.000 Franken. Hat es mir gefallen, wurde es gekauft. Punkt. Da war Zufriedenheit. Und heute weiß ich, was ich mir alles hier an Reichtümer erarbeite, mitnehmen kann ich es nicht. Also sammle ich mir lieber Schätze für das Himmelreich, weil Jesus hat ja gesagt, er ist gegangen und bereitet unsere Städte vor. Und ich bin heute überzeugt, wenn er dann fertig ist mit allem Vorbereitung, dann kommt er wieder und dann dürfen wir bei ihm sein. Und das gibt doch ganz was anderes im Herzen, was Beruhigung. Was mir auch aufgefallen ist, früher war ich auf Beerdigungen bei nichtgläubigen Leuten. Die haben geweint und geweint und geweint und da war so viel Trauer. Und da war ich als Gläubiger auf einmal mit Schwestern oder Brüdern, wo beerdigt worden sind. Und man ist auch traurig, man weint vielleicht auch. Aber man weiß, wo er hingegangen ist oder hingeht. Und der Rest weiß es nicht. Und ich denke, das ist unsere Aufgabe, dass wir den Leuten das noch mitteilen. Das Evangelium, die gute Botschaft. Dass wir sagen, was das Evangelium heißt. Dass die Leute wissen gar nicht, was das Kreuz ist. Es ist Schmuck, man wird getauft und so weiter und so fort. Aber um das Wesentliche, Wichtige, ja, dass die Kernbotschaft wissen viele Leute nicht.
Herzlichen Dank, André. Vom Ruin zum vollen Genuss, das war ein wunderbares Schlusswort, das wir gerne mitnehmen. Wir singen jetzt zum Schluss nochmals unser Lied, das auch wunderbar zusammenfasst. Ihr dürft alle mitsingen. Aber bevor wir noch runtergehen, wäre es schön, André, darf ich dich bitten, wenn du noch für uns betest. Und wir stehen ja jeweils in der FEG dazu auf. Darf ich euch bitten, ja. Wir stehen auch.
Mache ich sehr gern, ja. Ja, Jesus, ich möchte dir einfach Danke sagen. Danke, dass du meinem Leben wieder Sinn gegeben hast, dass du mich jetzt heute hier und auch anderswo immer wieder benutzt, um meine Geschichte zu erzählen, die ich mit dir persönlich erlebt habe. Ich möchte dich einfach bitten, dass du die Herzen der Zuhörer offen gemacht hast, dass das Ohr offen war, dass die Leute jetzt hier einfach gehört haben, wie mein Weg war, wie ich zu vollem Genuss zu dir gefunden habe. Ich bitte dich, Herr, dass du führst. Du bist der König von allen Königen. Und ich möchte dir einfach Danke sagen, dass ich hier heute ja wieder einfach erzählen durfte, deine Geschichte mit mir oder ich mit dir. Danke, gibst du mir immer wieder diese Chance und wenn ich so zurückblende, ist das nicht einfach, kann ich nur sagen, das ist einfach großartig. Was du mit mir gemacht hast, einen neuen Menschen, der heute von dir spricht, der anderen Menschen auch Hoffnung geben darf und kann. Ich bitte dich einfach, Herr, dass du mit uns bist und du uns begleitest, auch nach dem Gottesdienst, dass du mit uns nach Hause kommst und uns wirklich an deine Hand nimmst. Und uns zum Grübeln, Nachdenken motivierst, dass wir den Weg finden, ja, um das Wichtigste in der Bibel zu lesen, Herr, und dass du anfängst, mit uns zu kommunizieren. Ich danke dir und ich lobe dich und ich preise dich, Herr Jesus. Amen.